Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Novak Djokovic gewinnt die ATP-Finals und das in einer überragenden Art und Weise, obwohl er zwischendurch noch etwas drauf warten musste, dass er sich überhaupt fürs Halbfinale qualifiziert. Naomi Osaka hat ihre Rückkehr geplant in Brisbane und wir schauen auf den Davis Cup voraus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wie so häufig, wie fast immer, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Mir wurde gesagt, wenn ich sage wie immer, es stimmt ja gar nicht wie immer. Es könnte ja auch zwischendurch Florian Herr dabei sein oder jemand anderes. Deswegen, wie fast immer.
Haben wir Germanistinnen und Germanisten, die uns zuhören.
Pedanten haben wir, die zuhören. Wir haben am Mittwoch schon über die ersten zwei Matches gesprochen der jeweiligen Gruppen in den ATP-Finals. Und wir wollen natürlich dann heute auch noch so ein kleines bisschen darauf zurückschauen, wie sich denn das Wochenende entwickelt hat. Aber wir haben dann auch noch einen News-Teil. Das wird heute ein etwas kürzerer Podcast, weil die Frauen letzte Woche ja nicht mehr gespielt haben, beziehungsweise nur noch bei WTA 125-Turnieren oder auf ITF-Turnieren. Und da gab es jetzt nicht ganz so viele Sachen. Deswegen können wir gleich in Medias Res gehen und gehen dann auf die ATP-Finals zu. Wir sprechen nachher noch darüber, ob Jannik Sinner hätte Holger Rune durchwinken sollen oder nicht. Darüber können wir sehr gerne und trefflich streiten. Aber was wir anerkennen müssen ist, dass Novak Djokovic mit 36 Jahren am Wochenende seinen 7. ATP-Finals-Titel geholt hat. Nach 2015 war es das zweite Jahr, in dem er alle 4 Grand-Slam-Finals sowie das Finale bei den ATP-Finals erreicht hat und das jetzt dann auch gewonnen hat. Er sagt selber, wenn er jetzt noch den Davis Cup gewinnen sollte mit Serbien am Wochenende, dann wäre es das beste Jahr seiner Karriere. Und er hat im Halbfinale und im Finale Carlos Alcaraz und Jannik Sinner den Zahn gezogen, aber so richtig. Philipp, war das der beste Novak Djokovic, den wir je gesehen haben?
Och, keine Ahnung. Ich meine, du kommst jetzt, glaube ich, gleich noch mit dieser Statistik. Von daher, vielleicht ist es möglich. Man muss natürlich sagen, hat jetzt wirklich die beiden großen Herausforderer oder zwei der großen Herausforderer der nächsten Generation geschlagen. Und die beiden sind ja zusammen schon fast so alt wie er. Aber er hat natürlich in der Vergangenheit auch noch den einen oder anderen bekannten Namen in großen Matches geschlagen. Von daher so ein bisschen schwer als immer, finde ich es schon, einzuordnen. Es war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung, das können wir festhalten.
Es ist halt, die Frage ist ja, es gehen einem so ein bisschen die Superlative aus. Ne? Wir haben in den letzten Wochen dann auch immer häufiger darüber gesprochen, Novak Djokovic, dass der so unglaubliche Leistungen bringt etc. mit 36 Jahren und dass er dann auch noch seine Konkurrenten aus der übernächsten Generation, wie du es jetzt gerade dann auch genannt hast, so auf Distanz hält. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Geschichte und ich habe das Gefühl, dass er so an seiner Legende gerade im Halbfinale und Finale gestrickt hat, weil gegen Carlos Alcaraz 6-3, 6-2 gegen Jannik Sinner 6-3, 6-3, gegen den er in der Vorrunde noch verloren hat. Das sind ja zwei Leistungen, die atemberaubend sind, die wirklich bemerkenswert sind, wo wir gestern feststellen mussten, dass Jannik Sinner, auch wenn er gar nicht so schlecht gespielt hat, überhaupt keine Chance hatte. Und dass er gestern nochmal so diesen Daumen drauf gedrückt hat auf die übernächste Generation, die ein bisschen näher kommen, weil auch er wird nicht jünger und er ist nach wie vor der einzige von den Big Three, der noch spielt. Rafael Nadal kommt nächstes Jahr hoffentlich wieder. Aber dass er dann immer noch in der Lage ist, dann sein Level nochmal so anzupassen und so auf ein neues Level zu heben, das finde ich halt das Erstaunliche an dieser Geschichte. Und das ist etwas, wo ich dann wirklich sage, mir gehen die Superlative aus.
Und vor allem ist er ein noch kompletterer Spieler. Ich glaube, das können wir festhalten, als er früher gewesen ist. Mhm. Also, wenn wir uns jetzt allein mal das Serve angucken, es ist nicht mehr so weit von dem von Federer entfernt. Und Federer, oder einer der Gründe, warum Federer sich so lange da oben gehalten hat, war halt, dass er einen überragenden Serve hatte. Es war jetzt nicht das Serve von Pete Sampras, aber es war eins der besten seiner Generation. Und Djokovic ließ dahin wirklich auf. Also wenn man jetzt vor allem die Kombination aus erstem und zweiten Aufschlag nimmt, was ja auch Federer so ausgezeichnet hat, dann ist Djokovic mittlerweile auch da. Und ich meine, als er auf die Tour kam und über viele Jahre war sein Return das Überragende. Das Überragende war, dass er in der Lage war, so viele Bälle auszugraben. Das ist ihm jetzt ja auch gelungen gegen Sinner und Alcaraz. Was er allerdings hier zusätzlich gezeigt hat, dass seine Offensivqualitäten nicht nur beim Serve, sondern eben auf der Vorhand, auf der Rückhand mittlerweile so gut sind, dass er eben solche Spieler unter Druck setzen kann. Und Sinner und Alcaraz kommen über Power. Das sind wirklich zwei, die in der Offensive überragend sind. Und dass er die wegdrängen kann, das ist ja dann wiederum das wirklich Erstaunliche.
Es gibt die Datenabteilung quasi der ATP, Tennis Insights. Die arbeiten inzwischen mit der ATP zusammen, haben so Algorithmen entwickelt, wonach jedes ATP-Match getrackt wird. nach Servicequalität, nach Schlagqualität, dann auch nach der Länge, der Tiefe der Schläge etc. und wie die Vorhand und die Rückhand funktioniert hat etc. Und die hat gestern festgestellt, dass dieses Jahr alle ATP-Matches auf ATP-Tour-Level-Ebene sind getrackt worden, dass dieses gestern die beste Leistung des Jahres, die beste Einzelleistung des Jahres war. Und wenn man das so sich so ein bisschen anschaut, dann sieht man, es werden so zum Beispiel solche Sachen wie Steal Score verwendet. Steal Score heißt, du bist in einem Ballwechsel in der Defensive und machst noch den Punkt. 45% der Punkte, in denen Djokovic in der Defensive waren, hat er noch gewonnen. Dann die Serve Quality wurde mit 9,4 bewertet. Der Bestwert ist eine 10. Und Novak Djokovic ist nach diesen ganzen zusammengerechneten Daten auf 9,75 gekommen. Und das war die beste Einzelleistung, die wir gesehen haben. Und dann lass uns doch einmal gerade auf diese beiden Matches gegen Alcaraz und gegen Sinner draufschauen, weil beide, du hast es gesagt, Sinner und Alcaraz kommen über die Power. Alcaraz hat jetzt noch nicht so den guten Aufschlag, den hat Sinner vielleicht dann schon. Aber beide haben die Möglichkeit, dann dich vom Platz zu prügeln und dich dann auch vom Platz zu schlagen. Sie stehen nah an der Grundlinie, sie versuchen die Initiative zu übernehmen. Es ist nicht so, dass sie abwarten oder 3 Meter hinter der Grundlinie stehen. Und trotzdem hat Djokovic hier immer wieder Wege gefunden, wie er sie aus dem Platz drängen konnte, wie er sie dann auch beschäftigen konnte. Und wir haben früher immer vom Metronom gesprochen, der halt einfach den Gegner noch einen Schlag mehr machen lässt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es bei Djokovic in der Entwicklung noch so eine kleine Facette dazugekommen ist, dass er sehr, sehr häufig jetzt dann auch selber in die Offensive geht, dass er diese Vorhand dann super platzieren kann als Offensivschlag und nicht mehr nur als reagierender Schlag. Und das, finde ich, ist nochmal dazugekommen bei ihm.
Er kann halt verschiedene Modi mittlerweile abrufen. Mhm. Ja, er hat immer noch diesen Verteidigungsmodus, hat allerdings eben auch die Chance anzugreifen. Und Anfang des Jahres haben wir viel über seine Vorhand gesprochen. Die ist ja mittlerweile auch einfach überragend darin, sowohl eine Länge herzustellen, als auch sich den Court zu öffnen. Also das ist wirklich fantastisch. Die Geschwindigkeit ist auch nicht mehr so weit hinter dem, was Sinner und Alcaraz zum Beispiel bringen können oder andere absolute Topspieler. Also das ist mittlerweile eine der besseren Vorhände auf der Tour. Und wenn wir das dann jetzt eben kombinieren und uns anschauen, zum Beispiel, wie diese beiden Matches verlaufen sind, er hatte ja in beiden einen guten Start. Und dann trotzdem bekommen sowohl Alcaraz als auch Sinner nochmal die Chance reinzukommen, so Mitte des zweiten Satzes. Und da schaltet er dann halt diesen Modus an, dass er dann wirklich wieder diese Wand wird, die alles zurückbringt, um es dann wiederum mit der Offensive zu beenden. Das heißt, er kann diesen Modus reingehen, er macht nicht mehr das ganze Match, macht ja auch Sinn. Also ich meine, dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr der beste Spieler der Welt, wenn er versuchen würde, alles über die Defensive zu lösen, weil er einfach mittlerweile älter geworden ist und nicht mehr so gut ist wie früher. Aber in der Offensive ist er halt besser als früher. Und das ist ja das wirklich, also da kann man nur das Wort nutzen, das Erstaunliche an der ganzen Sache, wie ihm das gelingt, da so zwischen diesen, ja, zwischen den Modi zu springen. Also so wie er halt ein 5-Satz-Match verwalten kann, kann er mittlerweile auch ein 3-Satz-Match gegen diese absolute Spitze verwalten.
Er hat seit Wimbledon kein Match verloren und er hat
Carlos also gegen Sinner hier natürlich, ne?
Gegen Sinner hat er das Vorrundenmatch verloren, aber jedes Turnier, was er bestritten hat seit Wimbledon, hat er gewonnen. Und was ich noch erstaunlich finde und worauf ich noch gerne hinweisen wollen würde, ist dieser erstaunliche Wille dann auch, den er dann immer wieder hat. Er hat sich hier wieder mit dem Publikum angelegt. Er mochte das vielleicht dann auch nicht so ganz, dass die Unterstützung, dass die Herzen dann anderen zuflogen als ihm. Das verfolgt ihn seine gesamte Karriere schon. Aber er zieht ja inzwischen fast schon seine ganze Karriere daraus Stärke, wenn die Leute gegen ihn sind und dass er dann sich so ein bisschen dran aufputschen kann, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dann machen, weil die Stimmung gegen Sinner in der Vorrunde war erstaunlich und die Stimmung war auch gestern im Finale erstaunlich, nur gestern hat er die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr schnell zum Schweigen gebracht und dass er daraus dann auch noch Stärke zieht und diese Motivation, dann es diesen jungen Spielern dann auch zu zeigen, weil er muss es niemandem zeigen, um zu sagen, dass er der erfolgreichste Spieler der Geschichte im Tennis ist, um mal das Goat-Wort zu vermeiden, dass er immer noch das immer noch diesen Trieb hat, ich zeige es den jungen Leuten und ich bin nicht nur, ich halte nicht nur mit, sondern ich bin nach wie vor klar der Beste und die müssen mich erstmal vom Thron stoßen. Und es ist nicht so, dass das Alter mich davon vom Thron runterstößt, sondern ich entscheide alleine, wann ich den Thron verlasse. Das ist so, wie gesagt, da fehlen mir ein bisschen die Worte für und ich möchte mich nicht immer wiederholen, aber es ist unglaublich.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Saison gucken, dann hat er natürlich auch ein paar Minisaisons gespielt. Hatte er jetzt, bevor er dann in Paris zurückgekommen ist, im Herbst, durchaus auch nochmal eine längere Pause hingelegt. Und dann in Paris hat er sich eher durchgequält. Da lag es auch ein bisschen an den Gegnern, dass er das Turnier gewonnen hat. Und auch hier sah er ein bisschen durchgequält am Anfang aus. Und auf einmal, nachdem er dann wirklich im Halbfinale ist, schaltet er dann nochmal um und spielt sein allerbestes Tennis. Und man traut ihm oder kann ihm jetzt auch zutrauen, dass er das allerbeste Tennis mit zum Davis Cup bringen wird und den dann auch noch für Serbien entscheidet. Und das ist natürlich erstaunlich, dass er irgendwo in sich diese Motivation gefunden hat. Vielleicht hatte die jetzt mit Alcaraz und dem Halbfinale zu tun. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wäre er zum Beispiel auf Zverev oder Medvedev getroffen, wobei ich annehme, dann hätte er sich das Turnier auch nicht mehr nehmen lassen. Ich kann mir allerdings schon vorstellen, dass ihn das nochmal auf eine besondere Art und Weise herausgefordert hat, dass da dann auf einmal Alcaraz gewartet hat und dann der Spieler, der ihn eben als einzigen bisher geschlagen hat in den letzten Monaten der Saison.
Jannik Sinner ist ins Finale gekommen und er hatte sich dieses Finale redlich verdient, dadurch, dass er die 4 Matches vorher gewonnen hat. Und in diesem Finale war er chancenlos. Aber ich habe das Gefühl, dass Jannik Sinner inzwischen ein neues Level aufgemacht hat. Wir haben im Frühjahr beziehungsweise im Mai darüber gesprochen, als er gegen Daniel Altmaier verloren hatte bei den French Open, dass es vielleicht noch nicht die Möglichkeit für ihn gibt, solche Matches dann ja abzuschließen und dass er dann vielleicht noch nicht dieses Level hat, um solche Matches dann auch zu gewinnen, in denen es nicht so ganz so gut läuft. Er hatte zwischendurch immer mal wieder Niederlagen, wo man sagt, ja, vielleicht ist er noch nicht auf dem Level. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass er klar der dritt-, viertbeste Spieler ist und wir haben schon darüber gesprochen, dass die 4 im Moment ganz oben, Djokovic ist vielleicht noch auf einem anderen Sockel, aber Alcaraz, Medvedev und Sinner, dass die auf einem Level sind. Und Sinner ist meiner Meinung nach im letzten halben Jahr aufgeschlossen. Und das, was er hier in diesen Tagen von Turin gezeigt hat, war schon richtig, richtig gut. Und ich bin sehr gespannt, was er 2024 zu leisten imstande ist, weil so ist er ein Kandidat für den Titel bei 2 Grand-Slam-Turnieren mindestens. Und bei den langsamen bzw. ganz schnellen Turnieren müssen wir mal gucken, wie es da so laufen wird. Aber in Wimbledon könnte ich mir ihn auch erfolgreich vorstellen.
Ja, und ich meine, hier war jetzt ja, was hatte die ATP gesagt, schnellster Belag des Jahres.
Ja.
Müssen wir natürlich übrigens auch sagen, hat Djokovic auch ein bisschen geholfen. Also Djokovic sicherlich auf den schnellsten Böden der beste Spieler auf der Tour. Ist er auch fast überall sonst, aber hier denke ich, das hat ihm schon ein bisschen geholfen. Ich glaube, das kam Sinner auch zu Pass. Trotzdem, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Matches und den Verlauf angucken, ich fand gerade das gegen Medvedev so interessant. Da hat er im ersten Satz das schon über Serve entschieden. Das Serve ist auch klar besser geworden in den letzten Monaten. Und dann im zweiten war das wirklich eine Partie auf Augenhöhe, wo Medvedev halt so ganz klassisch ihn ein bisschen oder ihn dann so ein bisschen runterzieht und da dann schlägt und dann im dritten Satz bringt er eine wirklich überragende Leistung und zwar in allen Belangen, von der Grundlinie, vom Aufschlag her, von der Return-Seite her und das fand ich in dem Match so gut, dass wir da verschiedene Facetten von Sinner gesehen haben und Medvedev war ja bis vor ein paar Wochen ein sehr schweres Matchup für ihn. Und Medvedev hatte hier, bin ich mir absolut sicher, den Anspruch, Sinner zu schlagen. Ich hatte auch das Gefühl, der ist hier dann schneller auf den Winner gegangen als gegen andere, hat versucht, mit noch mehr Power zu spielen, noch mehr Tiefe reinzubekommen. Und da hat ihm Sinner dann gerade im dritten Satz komplett den Zahn gezogen. Und das Finale war sehr einseitig. Das hat er eigentlich auch in allen statistischen Kategorien verloren. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, für ein 3-6, 3-6 sind eine Stunde 43 jetzt auch, das ist schon eine gewisse Länge. Das heißt, er hat ein gewisses Niveau, hat er schon mitgebracht. Er ist halt auf Djokovic getroffen, der, muss man sagen, überragend wirklich serviert hat, der ja 13, 14 Asse in dem Match hatte und auch sonst wirklich ein sehr hohes Niveau hatte. Nur Sinner konnte dagegen halten, auch wenn er zu keinem Zeitpunkt, fand ich, jetzt besser war als Djokovic.
Sinner hat trotzdem dieses Match gegen Medvedev gewonnen, wo wir sagen müssen, das war vielleicht dieses zur Schaustellen des neuen Levels, was Sinner inzwischen zu leisten imstande ist. Und er hat sich dann ja auch nicht von der Atmosphäre einschüchtern lassen, sondern beflügeln lassen. Und die Menschen wollten ihn ja verhelfen dann zu diesem Sieg. Das hat dann auch wieder Medvedev dann so ein bisschen rausgebracht, der sich dann mit einem Zuschauer angelegt hat. Aber Sinner hat in diesem Fall gezeigt dann ja auch, dass er sich nicht auf eine Stärke verlassen muss. Er ist ordentlich am Netz, er ist sehr, sehr gut an der Grundlinie, er hat einen sehr, sehr guten Aufschlag, er hat einen guten Return inzwischen. Das ist ein ziemliches Allround-Spiel, was er inzwischen hat und das macht ihn, glaube ich, dann auch so gefährlich für die nächsten Jahre.
Ich würde sagen, bis zum Finale hat er die beste Rückhand im Turnier gezeigt, oder die beste Rückhandleistung vielmehr. Die Vorhand musste sich nicht sehr weit dahinter verstecken. Return ist sowieso einer der besten auf der Tour. Würde sagen, gegen den zweiten Aufschlag wahrscheinlich eine der, ich habe es jetzt nicht vor mir, aber ich würde tippen, eine der 3, 4, 5 besten Returner auf der Tour. Wobei dann natürlich Djokovic, was das angeht, so ein bisschen der Endgegner ist, weil er einfach einen sehr, sehr guten zweiten Aufschlag hat. Gegen den ersten Aufschlag ist er wahrscheinlich ein Top 10, Top 15 Returner. Und der Aufschlag, wo man früher sagen muss, naja, das war jetzt für einen Spitzenspieler eher mäßig bis gut, ist es jetzt schon eher gut bis sehr gut. Und er hat jemanden wie Alcaraz, finde ich, beim Aufschlag hinter sich gelassen. Und wenn er da natürlich noch ein bisschen besser wird, und er ist groß, er ist ja jetzt eben niemand, der irgendwie in Anführungszeichen nur 1,80 Meter ist, sondern er dürfte schon über 1,90 sein. Und da darf der Aufschlag durchaus schon zur Stärke gehören. Und er hat sich immer in allem irgendwie so 10% pro Jahr verbessert. Wenn ihm das jetzt noch mal im nächsten Jahr gelingt, dann ist er wirklich oben dran. Und dann gehört er zu den Favoriten. Nur ist die Frage, gelingt ihm das eben bei Grand Slam Turnieren? Und gelingt ihm das auf allen Belegen? Da können wir gespannt sein.
Wir werden es sehen. Jannik Sinner hat auf jeden Fall hier nachdrücklich auf das Holz geklopft und gesagt, hier bin ich und hier werde ich auch bleiben und ich bin einer der Spieler in den nächsten Jahren, die Grand-Slam-Titel gewinnen wollen. Er hat im Halbfinale gegen Daniil Medvedev gewonnen. Medvedev hatte sich qualifiziert dadurch, dass er gegen Andrei Rublev und gegen Alexander Zverev gewonnen hat. Er hat vielleicht ein kleines bisschen Glück gehabt bei diesem zweiten Match gegen Alexander Zverev, als er den Tiebreak nicht gewinnen konnte, aber hat am Ende dann auch gezeigt, dass er zu diesen 4 Stärksten gehört. Und wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, ob es unverdient oder verdient gewesen ist, dass die 4 ins Halbfinale gekommen sind. Das sind schon die 4 stärksten Spieler, die wir im Moment haben. Aber er hat hier eine ordentliche Leistung gezeigt und ich hatte das Gefühl nach dem zweiten Satz gegen Sinner, dass er ihn vielleicht geknackt hat. Aber dann kam nochmal so eine richtige Faust von Sinner.
Ja, ich weiß ja nicht, ob es überall passiert wäre. Hier kann ich mir schon vorstellen, dass Turin geholfen hat. Wäre das jetzt, weiß ich, in Malaga oder in Lissabon oder so gewesen, dann weiß ich nicht, ob Sinner das so dominant hätte runterspielen können. Dafür fand ich jetzt Medvedevs Leistung auch gut genug. Und er war über das ganze Turnier gut. Im dritten Gruppenmatch hat er gegen Alcaraz verloren. Ist jetzt nicht der einzige in diesem Jahr, dem das passiert ist. Und wenn wir jetzt über die ganze Saison schauen, war es eine überragende Saison. Es hat halt der ganz große Titel gefehlt. Er hat viele große Titel geholt, aber der ganz große Titel, der hat gefehlt. Den hätte er hier haben können. Ich hätte auch ihn durchaus als Favoriten gesehen nach der Gruppenphase auf den Titel hier. Aber es hat dann am Ende gegen Sinner nicht gereicht, wo Medvedev wahrscheinlich schon jetzt so ein bisschen die nächsten Wochen wird drüber nachdenken müssen, ist eben, was stellt er an mit Sinner, was stellt er an mit Alcaraz? Seine Generation hat er weitestgehend im Griff, aber was macht er mit den beiden? Muss er zum Beispiel aggressiver doch werden beim Return gegen den zweiten Aufschlag? Weil er hat natürlich diesen tollen Return gegen den ersten Aufschlag, wo er den einfach tief reinbekommt. Beim zweiten habe ich manchmal das Gefühl, ist er doch zu verhalten. Oder findet er auf der Vorhand doch noch mehr Aggressivität? Ich glaube, es sind diese Nuancen, weil den Großteil der Tour hat er natürlich im Griff. Seine Generation hat er im Griff, aber er hat ein Problem mit den 3 Spielern um ihn rum. Und da bin ich total gespannt, wie er mit umgeht.
Ich bin ja gespannt, ob er es schafft, in irgendeiner Weise sein Spiel so anzupassen, um dann gegen die 3 Spieler um ihn rum mehr Erfolg zu haben. Weil Djokovic hat er schlagen können. Ich meine, er hat alle schon schlagen können. Dass er gegen Sinner jetzt die letzten 3 Matches verloren hat, das würde mir an seiner Stelle so ein kleines bisschen Gedanken machen. Aber da bin ich gespannt, ob sein Spielstil, seine Spielanlage, die er ja hat, dann eher defensiv, in einem anderen Stadtteil stehen beim Return etc., ob er dazu in der Lage ist, das zu ändern, seine Identität dann auch so ein kleines bisschen zu ändern, seine Spielidentität. Darüber sprechen wir bei Alexander Zverev auch ganz häufig.
Ja, ist, glaube ich, also er wird da auch mal wieder nachfragen, natürlich so eine Abwägungssache. Ist ja auch die Frage, die sich im Tennis dann irgendwann zwangsläufig stellt, wenn man fast ganz oben ist. Passt man es jetzt an die 2, 3, an den vielleicht sogar einen Gegner an, wo das relevant ist, oder zieht man weiter sein Ding durch und hofft sich halt, dass sich die Draws öffnen? Das war ja auch am Anfang des Jahres ein bisschen so, wo er nicht unbedingt diese 3 permanent schlagen musste, weil sich die Draws eben wirklich geöffnet haben. Das heißt, er ist nicht auf diese Gegner unbedingt getroffen und wir können feststellen, er ist sowieso besser im Moment zumindest als der Rest der Tour. Er hat ja auch sehr gutes Jahr gegen Zverev gehabt, er hat ein gutes Jahr gegen Rublev gehabt, also daran mangelt es bei ihm im Moment nicht. Und die eher defensiv eingestellten Gegner finden sowieso nicht unbedingt einen Weg durch ihn durch. Nur die 3 oben mit ihm, die sind offensiver in der Spielanlage als er. Und Ich glaube, er ist auch noch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen liest, was er sagt oder ihm auch zuhört, dann glaube ich, ist er selber auch noch nicht ganz sicher, wie er es machen will. Traut er sich jetzt in Anführungszeichen nochmal was an seinem Spiel zu verändern, auch auf die Gefahr hin? Und das könnte ja sein, dass er dann so zurückfällt, weil es eben gegen die anderen dann nicht mehr so souverän läuft. Also geht er das Risiko ein oder nicht? Ich vermute, er hat da selber noch keine Entscheidung gefällt.
Ich bin sehr gespannt auf die Offseason beziehungsweise dann das Jahr 2024 bei Daniil Medvedev. Sind wir auch gespannt bei Carlos Alcaraz, weil der hat in den letzten Wochen nicht unbedingt gezeigt, dass er zur absoluten Weltspitze im Hallentennis gehört, vor allen Dingen auf den schnellen Plätzen. Er hat sich ja beklagt, wir haben am Mittwoch schon darüber gesprochen. Jetzt hat er das Halbfinale sehr klar gegen Novak Djokovic verloren. Die Niederlage, die Klarheit der Niederlage sollte ihm nicht so viel Gedanken machen, meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt. Ich mache mir keine Sorgen um Carlos Alcaraz, da bin ich weit davon entfernt. Ich glaube, dass wir 2024 bei den Australian Open schon einen Carlos Alcaraz erleben, der zu den Mitfavoriten gehören wird. Aber auch hier muss man sagen, wir haben vor ein paar Tagen drüber gesprochen mit dem Rafael Nadal-Effekt, dass der auf Hartplätzen nicht so richtig gut spielen konnte. Bin ich sehr gespannt, wie er sein Spiel entwickeln wird dann in den nächsten 12 Monaten, um dann auch auf solchen Untergründen dann ja, mit den anderen mitzuhalten, weil er hat zwei Niederlagen hier erlebt, die ihm wahrscheinlich dann auch wehgetan haben.
Ja, und er würde dir anscheinend nicht vollkommen zustimmen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast hinterher, wo er gesagt hat, ja, nö, also die Siege quasi gegen Djokovic während des Jahres habe ich jetzt vergessen, in der Offseason konzentriere ich mich nur auf diese Niederlage, meine Güte, so ungefähr. Mhm. Das fand ich schon ganz spannend und wenn wir jetzt mal gucken, ein Teilaspekt des Matches war ja ziemlich gut. Das war nämlich der Aufschlag. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich meine, es war 84-85% erste Aufschläge drin. Sieht man bei Alcaraz selten. Es ist wahrscheinlich in den Top 10 nur der 10. oder 9. Aufschlag. Von daher, dass, die Frequenz macht jetzt noch keinen Riesenunterschied. Aber ich würde sagen, da hat er ein gutes Match gespielt. Nur er war bis zu dieser einen Phase mit des zweiten Satzes sehr erratisch. Und das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass, einer von fünf Schlägen dann am Ende einfach zu wild, zu schnell auf den Winner, zu unkonzentriert war. Also da hat er auf einmal ein bisschen an Konstanz verloren. Und dann muss man aber sagen, hat er auch eine überragende Phase im zweiten Satz gespielt und wahrscheinlich gegen fast alle Gegner hat er das Match da gekippt. Nur Djokovic spielt dann 2-3 überragende Spiele, so von 2-3 bis, aus Alcaraz Sicht von 2-3 bis 3-4 im zweiten Satz, macht Djokovic das auch überragend. Da spielt Alcaraz sich die Chancen mit diesem Offensivtennis, nur Novak Djokovic befreit sich dann eben auch aus der Defensive heraus. Und Alcaraz wird es wahrscheinlich einordnen können, dass er wirklich nicht der überragende Spieler auf oder vielmehr unter der Halle ist. Nur in allen anderen Bedingungen ist er wahrscheinlich mindestens der zweitbeste, der zweitbeste Spieler auf der Tour. Und das Interessante wird ja jetzt auch in Australien sein, die Australian Open hat er verpasst im letzten Jahr oder vielmehr in diesem Jahr. Mal gucken, wie er sich da so etablieren wird. Das ist so das eine Grand Slam Turnier, wo ihm noch der große Lauf fehlt, wo er auch einfach noch gar nicht so viel Erfahrung hat. Letzter Auftritt dort war eine Niederlage gegen Matteo Berrettini in der dritten Runde. Und mal gucken, wie er das so für sich hinbekommt. Nur generell mache ich mir um ihn überhaupt keine Sorgen. Also er ist schon der klar zweitbeste Spieler. Und finde es ja sehr gut, dass er jetzt die Herausforderung von Djokovic annehmen will und sagt, also die Niederlage wird jetzt an mir nagen.
84% Aufschlagquote hatte er übrigens im Match gegen Novak Djokovic. Das Halbfinale war so, dass Djokovic auf Alcaraz traf und Medvedev auf Sinner. Es haben dann einige gesagt, Mensch, warum hat Jannik Sinner Holger Rune denn nicht durchgewunken? Weil wir hatten vor dem letzten Spieltag die Konstellation, Novak Djokovic musste sein Spiel gewinnen und musste dann darauf hoffen, dass Jannik Sinner gegen Holger Rune gewinnen würde, weil alle drei Spieler hatten 1-1. Djokovic musste dann gegen Hubert Hurkacz spielen, der den verletzten Stefanos Tsitsipas ersetzte, gewann in 3 Sätzen und dann schauten alle Augen auf Jannik Sinner. Hätte er gegen Holger Rune verloren, wäre er Zweiter in der Gruppe geworden, hätte also im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz gespielt. So spielte er dann im Halbfinale gegen Daniil Medvedev, da er das Match gegen Holger Rune gewonnen hat. Jetzt haben ihm einige vorgeworfen, Mensch, warum hast du Holger Rune nicht durchwinken oder durchgewunken? Gegen die anderen hättest du doch gewonnen. Ich habe zu jeder Zeit dafür Verständnis gehabt. Daniil Medvedev hat nach seinem Match gesagt, als Alexander Zverev auf ihn so ein bisschen gehofft hat, naja, so ein paar Prozent fehlen dann schon, dann möchte man sich nicht verletzen. Das Gefühl hatte man bei Jannik Sinner gegen Holger Rune überhaupt nicht.
Naja, sind natürlich auch an einem unterschiedlichen Punkt in ihrer Karriere. Medvedev hat schon ganz große Turniere gewonnen. Die hat Sinner noch nicht gewonnen. Und Sinner wird sich wahrscheinlich auch gesagt haben, naja, den Lauf unterbreche ich jetzt lieber nicht, auf dem ich da bin. Während Medvedev ja weiß, gut, ich habe schon Grand Slam Turnier gewonnen, ich habe schon das Jahresendfinale gewonnen, ich habe schon einen Haufen anderer Turniere gewonnen. Ich weiß, dass ich an meine Leistung nochmal rankommen kann. Ob sich Sinner da in derselben Form schon so sicher ist, dass wenn er jetzt ein Match laufen lässt, er am nächsten Tag oder am übernächsten Tag mit derselben Anspannung rauskommen kann, da bin ich mir eben nicht so sicher. Und daher kann ich mir vorstellen, wenn wir die Situation in 3 oder in 5 Jahren nochmal erleben, dass Sinner das vielleicht strategischer angehen würde. Nur hier nehme ich jetzt mal an, dass es eben für ihn ja das erste Mal in dieser Situation war. Und ich meine, es gibt ja auch den einen oder anderen Spieler, Spielerin, die das nicht macht. Wir erinnern uns an Halep vor ein paar Jahren, die Geschichte damals in Singapur müsste beim Jahresendturnier gewesen sein, wo sie Serena auch im letzten Gruppenspiel hätte rausnehmen können und dann das Finale gegen Serena auch verloren hat. Gibt solche, die das partout nicht machen. Aber ich vermute, hier eben ist wirklich der Fall, dass Sinner sich gesagt hat, nee, also die Unsicherheit gehe ich jetzt nicht ein. Ich versuche hier lieber alles und nehme das dann in den Rest des Turniers.
Dazu kommt dann natürlich auch, dass auf ihn dieses komplette Turnier dann ja auch ausgerichtet war in Turin. Die Sessions waren alle ausverkauft, aber gerade bei seinen Matches war dann schon die Atmosphäre zu spüren. Und ich weiß nicht, ob man so faken kann, dass man am Ende sagt, okay, ich habe alles versucht, aber es hat nicht so richtig geklappt, weil Medvedev war ja sehr, sehr ehrlich in seinem Interview nach seinem letzten Match.
Ja, und eben, Medvedev ist in einer ganz anderen Phase seiner Karriere. Der kann das auch machen. Und so ist Medvedev ja ein ehrlicher Typ. Der erzählt halt, wenn ihn jemand nervt, der erzählt, wenn er was gut findet, wenn er was schlecht findet. Also der teilt ja alles. Das ist jetzt aber auch nicht unbedingt Sinners Art. Und von daher sind es zwei unterschiedliche Typen in unterschiedlichen Lebenslagen ihrer Tenniskarriere.
Ein Wort noch zu Alexander Zverev. Der hat seine ATP-Finals mit einem 2:1, mit einer 2:1-Bilanz beendet, hat das letzte Match gegen Andrei Rublev gewonnen. Rublev war so ein bisschen, ja, vielleicht der schwächste Spieler in diesem Turnier, hat alle drei Matches in 2 Sätzen verloren. Für Alexander Zverev, glaube ich, war es trotzdem wichtig, hier dann mal wieder gegen Rublev zu gewinnen, gegen den er die letzten beiden Matches verloren hatte, und dann einfach mit einem guten Gefühl rauszugehen, beziehungsweise mit einem Gefühl, dass er Top-10-Spieler halt noch schlagen kann, weil 2 Top-10-Siege waren es dann doch in dieser Woche dann.
Ja, und wahrscheinlich gerade in diesen Bedingungen. Also ich glaube, man kann, wenn man hier so ein bisschen auch sich zum Beispiel durch die Statistiken durchguckt, dann sieht man schon, warum er auf Sand dieses Jahr Probleme gegen Rublev hatte. Auch hier gewinnt Rublev nämlich die langen Ballwechsel, verliert aber die kurzen. Und in der Halle gibt es natürlich noch viel mehr und auf so einem schnellen Belag noch viel mehr kurze Punkte, als es jetzt mal auf Sand der Fall ist. Da haben wir, weiß ich, eine Verteilung häufig von 40, 30, 30. Also kurze, mittlere, lange Punkte, während das zum Beispiel in der Halle jetzt hier wahrscheinlich am Ende 70, 20, 10 sind oder so. Und da hilft Rublev auch nichts, wenn er die langen Punkte gewinnt. Das ist dann auf dem Sand schon anders, weil das da dann einen größeren Teil der Matchpunkte ausmacht. Und von daher hier, denke ich, muss das Zverev das gewinnen. Wie das dann nächstes Jahr auf einem langsameren Court laufen würde, müsste man mal schauen. Insgesamt kann er natürlich mit dem Turnier zufrieden sein. Er hat die Chance gegen Medvedev vergeben, wobei man dann natürlich auch nie weiß, wie läuft so ein Turnier dann weiter. Gewinnt, weiß ich. Also das ist dann ja eine absolute Hypothese.
Klar.
Er hätte trotzdem immer noch Dritter werden können, sagen wir so, in der Gruppe. Und von daher, ja, für ein Comeback-Jahr war das schon ein gutes Jahr. Und auf derselben Seite, ich meine, wir werden ja an der Jahresrückschau nochmal entsprechen. Es ist eigentlich derselbe Fall wie bei Tsitsipas. Er hat halt ein gewisses Level erreicht, sieht im Moment nicht so aus, als wenn er wirklich klar besser noch werden würde. Von daher wird er eher gucken müssen, wie sich für ihn Chancen oder Möglichkeiten ergeben, als dass er jetzt drauf hoffen kann, nochmal den einen großen Sprung der Karriere hinzulegen.
Ein abschließendes Wort noch insgesamt zu dieser Woche. Ich habe es eben gesagt, alle Sessions waren ausverkauft. Auch die Doppel waren immer sehr gut besucht. Da können wir gleich noch ein paar Worte drüber verlieren. Aber insgesamt war es eine extrem gute Woche, wie ich fand, für ATP-Finals. Wir haben schon wirkliche Stinkerjahre erlebt mit ATP-Finals, wo 2 Spieler rausgezogen sind, die anderen wirklich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Hier haben wir Stefanos Tsitsipas gehabt, der relativ früh rausgezogen ist. Aber ich fand, dass wir ein sehr hohes Niveau an Matches erlebt haben mit der natürlich Überleistung dann von Djokovic.
Ja, würde ich dir auch zustimmen. Ich meine, allein wenn wir es jetzt im letzten Jahr vergleichen. Also da waren unter den letzten 4 noch Ruud und Fritz und Tschechow. Neben Djokovic fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer der vierte war. Das ist dann natürlich ein anderes Kaliber, was wir hier gesehen haben. Hier haben sich ja wirklich die vier besten Spieler und übers Jahr auch klar vier besten Spieler fürs Halbfinale qualifiziert. Alle vier von denen haben übers Turnier eine sehr gute Leistung abgerufen, haben quasi nochmal ein Ausrufezeichen hinter die Saison gesetzt und Stimmung, klar, war sowieso überragend. Da hat die ATP wirklich exakt raus, wie sie das macht und das Konzept einfach einmal transferiert. Ich bin gespannt, wenn sie es nochmal in einen anderen Teil der Welt ziehen würden, ob ihnen das auch so gut gelingen würde. In Zentraleuropa scheint das kein großes Problem zu sein und scheint ja auch, was man so hört, wirklich für sie so eine Geldmaschine zu sein. Also würde man sagen, da ist alles ideal gelaufen.
Kaspar Ruud gegen Andrei Rublev und Novak Djokovic gegen Taylor Fritz letztes Jahr.
Ja, ist jetzt natürlich schon was anderes.
Ja, absolut. Lass uns doch aufs Doppel schauen, weil das haben nämlich zum zweiten Mal hintereinander Radjic Rahm und Joe Salisbury gewonnen. Im Finale gegen Marcel Granollers und Horacio Ceballos. Radjic Rahm und Joe Salisbury haben in der drei Jahre währenden Karriere von Turin erst ein einziges Match verloren. Das war das Finale vor zwei Jahren. Ansonsten ist auf diesem schnellen Untergrund Radjic Rahm und Joe Salisbury nicht so richtig beizukommen. Sie haben Granollers und Ceballos im Finale gestern wirklich beherrscht und sie haben insgesamt eine erstaunlich gute Leistung gezeigt. Vor allen Dingen, nachdem das Jahr nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber das letzte Vierteljahr inklusive der US Open, das lief dann genau in Richtung Radjic Rahm und Joe Salisbury, die am Ende hier sehr souverän dieses Turnier gewonnen hatten, auch wenn sie gegen Santiago González und Edouard Roger Vasselin, die beides absolute Return-Tiere sind übrigens, Probleme hatten und erst im Match-Tiebreak gewonnen haben. Aber das war schon eine erstaunlich gute Leistung von den Zweien.
Ja, wir können festhalten, wenn sie in die 90er geschickt worden würden, ich glaube, sie würden schon noch auf der Weltspitze mithalten können. Übrigens genau wie Novak Djokovic. Ist auch eine der Fragen, die es immer gibt. Wie hätte sich Djokovic gegen die Sampras dieser Welt geschlagen? Ich glaube, ganz okay.
Ich glaube auch ganz okay.
Und Rahm und Salisbury, ich meine, ist halt so eine gute Kombination auf diesen schnellen Belägen. Also sie ergänzen sich sowieso sehr gut, aber ich finde, auf dem schnellen Belag kommen die Stärken von Rahm natürlich wirklich zum Tragen. Er ist ja nun mal diese Kopie von Sampras, zumindest von seiner Spielanlage her. Und ich finde, hier sticht sein Slice dann halt wirklich. Der Aufschlag ist natürlich sowieso immer überragend gut, aber hier dann noch besser. Und in Salisbury hat er um sich rum dann jemanden, der alles irgendwie auf ziemlich gutem Niveau kann und ihm da dann die perfekte Ergänzung ist. Und ich würde jetzt auch mal tippen, dass die beiden zusammenbleiben. Ansonsten scheint es ja wirklich ein großes Einmal-Durchmischen zu geben. Würde man jetzt auch erwarten von der Olympischen Saison. Aber die beiden, habe ich jetzt zumindest nichts gelesen, dass sie nicht zusammenbleiben.
Nee, ich glaube auch, dass die beiden zusammenbleiben werden. Wir sind gespannt, was es dann in der nächsten Zeit dann geben wird. Ein paar Doppel haben schon gesagt, dass sie sich auflösen werden und dann nächstes Jahr neu sich zusammensetzen werden. Ich bin sehr gespannt, wie es dann laufen wird. Wesley Kohlhoff und Nils Kapski zum Beispiel werden nicht mehr zusammenspielen. Wesley Kohlhoff wird mit Nikola Mektic in der nächsten Saison zusammenspielen. Eine Sache möchte ich noch gerne besprochen haben, weil das in den letzten Tagen dann auch bei uns auf Twitter besprochen worden ist, beziehungsweise insgesamt so im Tennis-Twitter, im Tennis-Social-Media-Bereich, das Durchschnittsalter dieser Herren, die im Doppel dabei waren. Das Durchschnittsalter im Herren-Doppel lag beim Halbfinale bei 38,4 und wurde eklatant von Joe Salisbury runtergezogen, der 31 ist. Wäre oder hätten Rohan Bopanna und Matthew Ebden dieses Turnier gewonnen, dann wäre Rohan Bopanna mit 43 Jahren die Nummer 1 der Welt gewesen. Jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, warum wird dieser Quatsch-Doppel eigentlich doch durchfinanziert von der ATP?
Ich glaube fast bis auf Salisbury sind, glaube ich, auch alle älter von
denjenigen, die sich jetzt hier Carter und Kubler, die haben den Gesamtschnitt dramatisch nach unten gebracht.
Ja, warum wird es finanziert? Weil wie im Tennis alles immer in guten und schlechten Zeiten finanziert wird. Und wenn man das jetzt als die schlechte Zeit sieht, man könnte ja auch einfach sagen, es braucht eine gewisse Erfahrung, nach oben zu kommen und zum Beispiel Spielübersicht braucht Erfahrung, wenn man da jetzt nicht ein überragendes Talent für hat. Volleys werden jetzt zwar von den Reflexen her mit dem Alter schlechter, aber ich glaube, dass die Art, wie man ein Volleyspiel angeht, mit dem Alter nicht unbedingt schlechter wird. Ein Aufschlag hält sich normalerweise über die Karriere. Wo es dann nachlässt, ist ja häufig bei den Grundschlägen, bei der Power auch auf den Grundschlägen. Und da, glaube ich, macht es schon Sinn. Aber insgesamt, denke ich, ist es im Moment so, dass dass wir schon eine eher schwächere Phase im Doppel sehen. Wir haben ja auch seit Jahren eine Phase, in der es kein wirklich überragendes Doppel über eine längere Zeit gibt, wie wir es jetzt zum Beispiel bei den Damen auch zwischendrin gesehen haben. Keiner der Topspieler versucht wirklich einen Angriff im Doppel, auch nicht mal jemand, der irgendwie so zwischen 10 und 30 ist, versucht jetzt wirklich einen ganz bewussten Angriff im Doppel. Vielleicht ändert sich nächstes Jahr alles durch die Olympischen Spiele. Insgesamt kann man aber sagen, dass das wahrscheinlich das Niveau im Doppelmoment nicht so hoch ist, aber wie gesagt, im Tennis werden gute wie schlechte Zeiten auf dieselbe Art und Weise finanziert.
Das hast du sehr schön gesagt und wir können auch noch dazu sagen, dass einige Spieler da im Halbfinale durchaus respektable Einzelkarrieren hatten. Marcel Granollers und Hiroshi Tsubashas Top 40 gespielt, Ivan Dodig zum Beispiel war Top 20 Spieler in seiner besten Zeit, auch Edouard Roger Vasselin war ein guter Einzelspieler, auch Rajiv Ram hat zwischendurch im Einzel versucht, Matthew Ebden, also das sind schon Spieler, die eine verdiente Karriere hinter sich haben und da jetzt dann zu sagen, okay, die sind zu alt und hier den alten Herren wollen wir nicht zugucken, weiß ich nicht. Ich habe diese Matches alle sehr, sehr gerne geschaut und ich bin sehr gespannt, wie es dann auch in den nächsten Jahren weitergeht und gerade ja auch in Deutschland haben wir ein paar Spieler, die im Doppel durchaus reüssieren und ist ja immer ein gern gesehenes Thema dann auch bei uns, dieses Doppel. Also, das haben nämlich Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen im Finale gegen Marcel Granollers und Horacio Tsubashas. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch ein bisschen die News der letzten Woche dann anfassen, weil wir haben nächstes Jahr ein kombiniertes ATP und WTA-Turnier in Hamburg an zwei verschiedenen Standorten. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk. Das Tennisjahr ist noch nicht zu Ende. Damit kommen wir zu den News der Woche und mal einen kleinen Vorschau auf das Davis Cup Finale in dieser Woche in Malaga. Malaga, was ohne Spanien stattfindet. Ich habe eben mal nachgeschaut, wie so die Ticketverkaufssituation ist. Ich glaube, es ist ganz okay. Ich habe für Kanada gegen Finnland nachgeschaut und wenn ich das richtig gesehen habe, ist knapp die Hälfte der Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. Deswegen hoffe ich so ein bisschen drauf, dass wir eine gute Stimmung erleben werden. Wir werden sie wahrscheinlich nicht wie in Turin erleben. Dass Spanien nicht dabei ist, ist schon ein kleiner GAU für die ITF.
Ich würde sagen, da werden die lokalen Schulen ran müssen, ne?
Ja, die waren in Valencia auch mit dabei bei den Billie Jean King Cup Finals.
Ja, macht ja Sinn. Also warum nicht damit auffüllen? Gut, wir wissen, das Konzept krankt eben an dieser, zumindest an dieser einen Idee, dass eine große Abhängigkeit vom Gastgeberland besteht. Jetzt ist es hier eben so passiert, dass das nicht geklappt hat. Ich meine, es gab ja ursprünglich auch mal die Idee, dass nicht nur Alcaraz, sondern auch Nadal, der hatte das ja angekündigt, ob er nicht dann das Davis Cup Finale wird spielen wollen. Jetzt kommt es gar nicht mal dazu zustande. Ich denke, es wird jetzt dem Sportlichen nicht abträglich sein, aber es kann natürlich sein, dass es jetzt nicht die überragendste Stimmung werden wird, so wie jetzt mal in Turin.
Wir haben vier Viertelfinals. Die eins wird jeweils am Dienstag und Mittwoch ausgetragen, zwei dann am Donnerstag. Und am Donnerstag haben wir dann auch so ein bisschen den großen Kracher zwischen Serbien und Großbritannien. Jetzt hat Andy Murray letzte Woche wegen einer Schulterverletzung abgesagt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir ein sehr spannendes Duell erleben könnten zwischen Serbien und Großbritannien. Wir haben es eben schon gesagt, Novak Djokovic ist auf jeden Fall dabei. Jack Draper und Cameron Norrie werden für die Briten antreten. Cameron Norrie hat das unglückliche Los, gegen Novak Djokovic wahrscheinlich antreten zu müssen. Und Serbien, müssen wir jetzt schon sagen, ist so ein bisschen der große Favorit. Oder siehst du da ein Team, was da noch rausstechen kann?
Ja, Italien natürlich. Mhm. Großbritannien mit Murray hätte vielleicht auch eine Chance gehabt. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal Serbien gegen Großbritannien angucken, gegen Djokovic wird schon gegen Norrie gewinnen. Die große Frage ist dann, wer, und da haben wir auf serbischer Seite Jere Lajovic und Kecmanovic, alles drei ungefähr auf demselben Level unterwegs. Wer von denen würde versuchen, Jack Draper zu schlagen? Bei dem man jetzt sagen muss, der ist in den letzten Wochen wirklich wieder gut in Form gekommen nach der längeren Verletzungspause. Ist auch ein guter Hallenspieler. Wenn die Serben das Rätsel gelöst und vor allem erfolgreich gelöst bekommen, dann stehen sie ja schon im Halbfinale. Ansonsten werden sie sich eben auf Doppel verlassen müssen. Und wir wissen, Djokovic ist kein überragender Doppelspieler. Also da könnte die serbische Angelegenheit dann schon dran kranken. Nur mit Djokovic haben sie ja einen quasi garantierten Punkt, außer vielleicht im Match gegen Sinner. Und daher denke ich, die Italiener sind vermutlich das wahrscheinlichste Team, das die Serben hier schlagen könnte.
Also Serbien tritt mit Novak Djokovic, Laszlo Djere, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic und Hamad Medjedovic an. Hamad Medjedovic, der ein sehr gutes Jahr hinter sich gebracht hat. Ganz junger Spieler, auf den man achten kann in den nächsten Jahren. Die Briten werden da ihrerseits dann mit Cameron Norrie und Cameron Norrie und Jack Draper antreten im Einzel und im Doppel. Wahrscheinlich Neil Skupski und Joe Salisbury. Liam Brody ist noch für Andy Murray nachnominiert worden. Du hast es gesagt, Italien tritt mit Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego und Simone Bolelli an. Sie haben einen absoluten Doppelspezialisten mit Simone Bolelli. Und dann haben sie mit Jannik Sinner jemanden, den sie wo sie das Vertrauen reinlegen, dass er den Einzelpunkt machen wird. Und dann muss man ein bisschen schauen, ob Musetti, Arnaldi oder Sonego da spielen gegen die Niederländer, die ihrerseits mit Tellen Griekspoor, Botik van der Sandsrolp antreten und dann Wesley Kohlhoff und Jean-Julien Roger wahrscheinlich im Doppel. Griekspoor hat eine super Saison hingelegt, van der Sandsrolp nicht ganz so sehr. Die Italiener sind schon Favoriten gegen die Niederlande.
Ja, und da ist dann natürlich für viele Teams, die entweder gegen Italien oder gegen Serbien spielen, das Bittere, dass sie ihren Topspieler quasi dann Sinner und Djokovic zum Fraß vorwerfen müssen. Würden sie jetzt Kriegsvor, wenn sie zum Beispiel sagen können, ach komm, wir nehmen hier, weiß ich, eben van der Sandrup und lassen den gegen Sinner spielen, dann ist es egal und dann holt uns Kriegsvor den anderen Punkt. Dann wäre es eine andere Angelegenheit. Aber hier müsste für die Niederländer ja in 2 von 3 Matches schon alles perfekt laufen. Also im zweiten Einzel und im Doppel, damit sie eine Chance haben. Und da glaube ich jetzt in dem Fall ehrlicherweise nicht dran.
3 der stärksten Nationen werden nur ein einziges Team ins Finale bringen, weil Italien gegen Niederlande, die Sieger daraus werden gegen Serbien und Großbritannien den Sieger antreten. Und das sind Italien, Serbien und Großbritannien sind 3 der stärksten Länder, die wir haben. Oben spielt Kanada gegen Finnland und Tschechien gegen Australien. Gehen wir erstmal von Kanada gegen Finnland aus. Finnland hat sich zum ersten Mal für solche Finals qualifiziert, ist der größte Erfolg in der finnischen Tennisgeschichte dann auch, haben mit Emil Ruusuvuori und Otto Virtanen 2 durchaus versierte Einzelspieler. Ruusuvuori ein ordentliches Jahr hingelegt, Virtanen ist gerade so ein bisschen auf dem Weg nach oben, den habe ich letztes Jahr in Ismaning habe ich dann zum ersten Mal gesehen. Und dann haben sie im Doppel Harri Heliovaara und Patrick Niklas Salminen und Jaakko Niemen, natürlich die Legende als Kapitän. Und sie treffen in ihrer ersten Runde auf Kanada, die Félix Auger-Aliassime haben, Denis Shapovalov nach wie vor verletzt. Und dann Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil und Milos Raonic. Ob Milos Raonic wird spielen können, das ist so ein bisschen noch die Debatte. Aber gerade Alexis Galarneau und Gabriel Diallo, die haben in der Zwischenrunde so gut gespielt, dass ich mir vorstellen könnte, dass Kapitän Frank Dencevic einen von den beiden nehmen wird, neben Félix Auger-Aliassime zum Einzel.
Ja, und das Ding ist ja, man würde jetzt denken, es ist vielleicht ein bisschen ähnliche Situation eben wie bei den Italienern oder bei den Serben, dass wenn man irgendwie durch Glück vielleicht hier Auger-Aliassime schlägt oder auch durch Leistung natürlich, dass dann die Tür ganz weit offen ist. Nur, du hast schon angesprochen, die beiden, die um die Nummer 2 hier in Anführungszeichen streiten und dann können die Kanadier auch ein überragendes Doppel bilden. So haben sie den Davis Cup ja auch im letzten Jahr gewonnen und sind ja in Vergangenheit sehr erfolgreich gewesen. Man kann Auger-Aliassime auch locker mit Pospisil rausschicken und hat wahrscheinlich ein Top-10-Doppel in der Welt. Und das werden die Finnen nicht hinbringen oder nicht aufbieten können, ein Top-10-Doppel in der Welt. Und von daher, glaube ich, geht für die Finnen das hier vermutlich sogar ziemlich fix zu Ende gegen die Kanadier.
Ich bin mir nicht so sicher.
Du glaubst, die Finnen haben Chance?
Ich glaube, die Finnen haben eine Chance. Ich glaube, dass Ruusuvuori gegen Auger-Aliassime eine Chance haben wird. Und sie haben Harri Heliovaara und sie haben Patrick Niklas Salminen. Ich glaube, auch im Doppel geht da was für die Finnen. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Bei Tschechien gegen Australien glaube ich, dass es auch eine ganz offene Geschichte wird. Tschechien wird mit Jiří Lehecka, Tomáš Machač, Jakub Menšík und Adam Pavlašek antreten. Die Australier setzen dagegen Alex de Minaur und Thanasi Kokkinakis oder Jordan Thompson im Einzel und Max Purcell und Matthew Ebden im Doppel. Knapper Favorit für mich die Australier. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, würde ich auch denken. Also ich meine, beides natürlich jetzt mit überragende Davis Cup Nation der letzten Jahre. Also da werden es alle aber auch sowas von ernst nehmen. Da gehe ich von aus, aber für mich auch. X-Faktor natürlich ein bisschen de Minaur. Kann er die gute Form der letzten Monate mitbringen, dann ist er auf jeden Fall der Favorit hier in seinem Einzel und dann haben die Australier eine sehr gute Chance. Sollte er doch verlieren gegen Lehecka, der ja ein bisschen immer noch hopp oder top ist und manchmal wirklich überragende Leistungen bringen kann, aber manchmal auch noch ziemlich viel Stinker drin hat, dann haben die Tschechen natürlich auf einmal eine riesige Chance, das hier auch für sich zu entscheiden, wobei ich ein australisches Doppel dann schon vorne sehen würde.
Dienstag geht es los mit Kanada gegen Finnland. Mittwoch Tschechien gegen Australien. Beide Matches um 16 Uhr. Donnerstag Vormittag dann Italien gegen die Niederlande um 10 Uhr und dann nicht vor 16 Uhr Serbien gegen Großbritannien als großer Abschluss dieser Vorrunde der Viertelfinals. Freitag und Samstag sind dann die Halbfinals und am Sonntag um 16 Uhr dann das Finale. Und dann ist diese Saison auch wirklich beendet, auch wenn es dann noch das ein oder andere Challenger-Turnier geben wird. Aber das ist dann der Abschluss dieser Saison. Tennis Channel überträgt in dieser Woche. Kommen wir zu den weiteren News dieser Woche. Naomi Osaka hat ihr Comeback angekündigt. Nach 15 Monaten wird sie in Brisbane ihr Comeback geben. Und nach 15 Monaten Babypause. Wir werden ja nächstes Jahr dann auch beim United Cup Angelique Kerbers Comeback sehen nach ihrer Mutterschaft und jetzt dann auch Naomi Osaka. Ich bin so gespannt, wie Naomi Osaka zurückkommt, mit welchem Spirit sie dann auch zurückkommen wird. Nimmt sie es ernst? Hat sie wahrscheinlich dann auch jetzt andere Prioritäten gesetzt? Aber ich bin so gespannt, ob Naomi Osaka dem ganzen Tennis wieder eine Chance gibt. Weil so ein bisschen hatte man sich ja entfremdet in den letzten Monaten, bevor sie die Schwangerschaft bekannt gegeben hatte.
Ja, also ich meine, wir erleben ja nicht nur ihr Comeback, sondern auch das Turnier-Comeback von Brisbane. Die ja in den letzten Jahren auch Teil dieses United Cups und vorher des, na wie hieß er denn davor? Na, irgendwas.
Labour Cup. Halt.
Ja,
na, genau. Quatsch, nein. ATP Cup.
ATP Cup.
Kommt ein bisschen durcheinander.
Ja, irgendein Cup halt. Und es ist ja eigentlich von den Anlagen her ein wunderbares Einzelturnier. Und dass das auch zurückkommt, finde ich erstmal eine sehr positive Nachricht. Und klar, dass Osaka zurückkommt, ist auch positiv. Und zu verlieren gibt es ja nichts. Wenn es halt nichts wird und sie irgendwie bei ihrem Comeback irgendwo auf Platz 70 hängen bleibt und nicht sonderlich relevant ist, dann hat sie ja trotzdem eine sehr tolle Karriere gehabt, wird irgendwann mal in die Hall of Fame einziehen. Kann aber eben auch sein, dass sie es oben nochmal ordentlich durchmischt. Denn sie sollte immer noch mit einem, wenn nicht dem besten Aufschlag der Tour, da reinkommen. Und alles andere ist ja von der Anlage auch her ein Top 10, Top 5 Niveau oder zumindest ein potenzielles Niveau. Also von daher, ich glaube, dass das kann eigentlich nur positiv verlaufen. Ob es jetzt nochmal dafür reicht, ganz nach oben zu kommen, das werden wir sehen. Der Vorteil ist natürlich, dass sie jetzt noch relativ jung ist.
Ja, und das Frauentennis könnte Naomi Osakas Comeback sehr gut gebrauchen.
Ja, ich meine, die Diskussion haben wir hier alle drei Wochen. Mhm. Ich glaube eigentlich, dass wir jetzt gerade in dieser Saison sehr gut aufgestellt gewesen sind mit dem Duell, was wir an der Spitze haben. Wenn sie sich da jetzt einmischen will, dann wäre das natürlich prima. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Świątek und Sabalenka in den nächsten paar Monaten zum Beispiel verschwinden werden.
Wir werden es sehen. Wie gesagt, Naomi Osaka gibt ihr Comeback in Brisbane. Angelique Kerber wird beim United Cup zusammen mit Alexander Zverev spielen. Wir haben noch ein paar andere News. Boris Becker bleibt der Trainer von Holger Rune. Die beiden hatten sich ja vor wenigen Wochen zusammengefunden, haben jetzt dann auch in Turin zusammengearbeitet. Man hat Boris Becker sehr, sehr engagiert in der Box von Holger Rune gesehen und sie haben bekannt gegeben, dass sie auch 2024 zusammen weitermachen. Sie werden wahrscheinlich nicht in Wimbledon zusammenarbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit US-Turnieren schwierig wird für Boris Becker, der in Großbritannien erstmal als vorbestraft gilt. Aber ansonsten scheint das eine Beziehung zu sein, die auf den ersten Blick erstmal sehr positiv erscheint.
Ja, was ich da gut fand, der Nachricht, dass er eben auch gesagt hat, dass ein Team aufgestellt wird, ne? Weil Rune, glaube ich, braucht jetzt nicht nur einen Motivator oder eben einen Supercoach, sondern der braucht auch jemanden, der ihm hilft, sein Spiel nochmal effizienter aufzustellen. Er hat ja wirklich alle Schläge. Er scheint mir sich aber manchmal doch in seinem eigenen Spiel zu verlieren, dass er eben nicht exakt weiß, wann ist jetzt die Zeit, genau was zu machen. Und da scheint es mir dann bei ihm schon noch ein bisschen dran zu kranken. Und wenn er da jemanden reinbekommt, der ihm exakt das beibringt, der sein Spiel ein bisschen unkomplizierter macht, dann geht es wahrscheinlich wirklich nochmal zwei Schritte nach oben, wenn es dann eben auch mit der Motivation stimmt. Und da würde ich sagen, ist Becker auf jeden Fall perfekt für. Und für das andere, mal gucken, wer da noch an Bord geholt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass er nochmal zwei Leute schon gebrauchen kann.
Holger Rune wird also mit Boris Becker in die Saison 2024 gehen. Ich bin gespannt, ob Boris Becker dann noch weiter als Experte arbeiten will. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen als TV-Experte. Wir werden sehen.
Da bist du immer näher dran, hast mehr Ahnung von als ich.
Ja, wir werden es erleben. Ich bin im Moment noch nicht so ganz überzeugt davon, dass er es weitermachen wird, weil er dann ernsthaft einen anderen Job hat. Wir müssen noch ein Thema besprechen und das ist nämlich das Turnier in Hamburg. Dieses Jahr ein durchaus gefeiertes, kombiniertes WTA- und ATP-Turnier. Alexander Zverev hatte es gewonnen, Noah Akogui war ins Frauenfinale gekommen. Es waren sehr, sehr gute Verkaufszahlen etc. Das Problem war nur, die WTA-Lizenz ist in der Familie Reichel geblieben, aber die ATP-Lizenz wurde von dem DTB an Tenium gegeben. Und jetzt hatten wir zwei Organisatoren für ein WTA- und ein ATP-Turnier an gleicher Stelle. Und da hatte Sandra Reichel schon in der Pressekonferenz gesagt, naja, wir gehen sofort in die Gespräche und schauen mal, was wir machen können und wie wir das machen können. Herausgestellt hat sich, dass dieses Turnier jetzt zwei Wochen hintereinander stattfindet. Also einmal das Herrenturnier vom 15. bis 21. Juli und vom 20. bis 26. Juli das Frauenturnier. Allerdings an verschiedenen Städten. Während die Herren am Roten Baum bleiben, werden die Frauen in ein neu errichtetes Stadion am THC Horn und Hamm in den Hamburger Stadtpark gehen. Ab dem 20. Juli wird dort gespielt werden. Es soll ein neuer Center Court gebaut werden für 2000 Menschen. Wahrscheinlich ein provisorischer Center Court. Und das Turnier wird in den Stadtpark gegeben. Sandra Reichel hat gesagt, sie wollte unbedingt in Hamburg bleiben. Und es gibt ja immer noch die Bestrebungen, dann auch ein WTA 500 Turnier zu werden. Und ich bin sehr gespannt auf die Premiere nächstes Jahr.
Ja, ich muss zugeben, ich kenne mich in Hamburg überhaupt nicht aus. So die einzige größte deutsche Stadt, in der ich noch nicht wirklich viel Zeit verbracht habe. Von daher, was das jetzt exakt vor Ort bedeutet, kann ich nicht sagen. Das werden diejenigen, die zuhören und von dort sind, wahrscheinlich besser einschätzen können. Dass es so kommen würde, war, glaube ich, abzusehen. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt den Reichels so wehtut, dass wir das quasi als separates Turnier bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, die Aufmerksamkeit, die das jetzt generieren wird, und natürlich jetzt noch den Vorteil hat, dass es dann ziemlich nah an den Olympischen Spielen liegen wird, die ja im nächsten Jahr auch auf Sand ausgetragen werden in Roland Garros, dass das ihnen durchaus zu Pass kommen wird.
Das Turnier findet genau in der Woche vor Olympia statt, nächstes Jahr, und ist dann quasi der letzte Test für die Spielerinnen, um dann für die für Olympia dann vorbereitet zu sein, weil Olympia wird dann ja nach Wimbledon wieder auf Sand stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einige Spielerinnen sagen werden, okay, da werden wir nochmal in Hamburg aufschlagen. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass es gut besetzt sein wird. Vor allen Dingen wird es dann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist ein kleinerer Center Court. Es sind nur 2000 Menschen, die drauf passen. Aber wenn die Plätze besetzt sind, dann kann das schon ein sehr stimmungsvolles Turnier werden. Weil das hat man ja zum Beispiel auch in Bad Homburg gesehen. Ist auch ein Turnier, wo es provisorische Courts gibt. Aber wenn der Court voll ist mit 2000, 2500 Leuten, da ist schon ordentlich Stimmung dran. Und dann sind es auch gute Bilder, die produziert werden.
Weißt du, wo dieser Stadtpark in Hamburg ist? Ist das wirklich zentral?
Das ist sehr zentral, ja.
Ich meine, dann kann es ja wirklich nur von Vorteil sein.
Denke ich eigentlich auch. Das war's mit der heutigen Ausgabe jetzt schon. Ich glaube, wir haben jetzt nichts verpasst, was wir noch mitteilen wollten. Nein, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und neuerdings auch auf Blue Sky. Und wenn ihr uns so gern mögt, dass ihr uns auch unterstützen wollt, dann freuen wir uns über finanzielle Unterstützung. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Hat einen kleinen Hintergrund dann jetzt auch, weil ich werde am 4. Januar dann wieder Richtung Australien fliegen. Ich werde von den Australian Open von vor Ort berichten, bin dann schon in der Quali-Woche am Start und dort werden wir euch dann immer wieder über das Neueste informieren und da freuen wir uns über Unterstützung. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.